und die ich höre. Auch haben wir eine ganz besondere Verbindung als Gemeinden. Durch den David und die Annalena sind auch unsere Gemeinden auch irgendwo ganz besonders verbunden. Und da war es nur eine Frage der Zeit, dass ich auch mal hier aufkreuze und mich blicken lasse, denn die Jugend war ja schon öfters bei uns. Ja, liebe Gemeinde, ich beginne mit einem Gebet und dann tauchen wir auch schon direkt in die Predigt ein. Ihr dürft dazu sitzen bleiben, stehen, knien, was euch am liebsten ist. Vater im Himmel, Herr Jesus, wir kommen nun an diesem Sabbattag vor deinen Thron der Gnade. Ich möchte dir danken, dass wir in deinem Haus uns versammeln dürfen, in Friede und in Freiheit. Auch wenn wir mit einigen Einschränkungen leben müssen, dürfen wir dennoch ohne schlechten Gewissen uns hier versammeln, um dich anzubeten, um dein Wort zu studieren, um zu lernen. Und ich bitte dich jetzt, wo ich dein Wort predige, ich bitte dich, dass du deine Worte in meinen Mund legst. Jesus, lass alles, was ich sage, zur Verherrlichung von dir und das, was du am Kreuz getan hast, wirken. Jesus, öffne die Herzen und die Gedanken für dein Wort und lass uns nicht vom Feind abgelenkt werden. Jesus, führe du jetzt diese Predigtstunde, diesen Gottesdienst, diesen Sabbat. Und dafür möchte ich dir danken, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wie ihr merkt, ich habe mir ein Mikrofon geschnappt, weil ich persönlich sehr Probleme habe, fest und statisch an diesem Pult zu stehen. Ich weiß, gewisse ältere Geschwister irritiert das, wenn der Prediger die ganze Zeit von rechts und links hin und her wippt. Was ich gemerkt habe in meiner Zeit, dass es schwerer ist, einzuschlafen, wenn der Prediger die ganze Zeit von rechts nach links wippt und man sein Augenmerk auf ihn wirft. Nicht, dass ich suggerieren würde, dass jemand schlafen würde, aber ich denke, es hat auch Vorteile. Die Geschwister, denen es schwerfällt, mir zu folgen, bitte ich um Entschuldigung. Ich sage es einfach so, das Wort Gottes bewegt mich zu sehr, als dass ich nur stehen bleiben kann, wenn ich es verkünde. So viel zu mir. Mir wurde gesagt, ich habe eine halbe Stunde Predigt. Das ist für mich eine Herausforderung. Ich bin jemand, der viel zu erzählen hat, der auch Geschichten hat. Und deswegen muss ich mich spurten und auch gleich einsteigen in das Thema, in die Predigt. Und ich beginne mit einer Geschichte, die in Bogenhofen begann, wo ich mein Studium hatte, mein Theologiestudium. Und die Geschichte geht wie folgt. Ein Kollege von mir, mit dem ich zusammen studiert hatte, erzählte mir, dass er unterwegs war und gepredigt hatte. Und er hatte was erlebt, was er noch nie vorher erlebt hatte. Es saß vorne eine Schwester, die ihn die ganze Zeit so angeschaut hätte. Und er dachte, habe ich was Falsches gesagt? Ist es irgendwie mein Auftreten? Was habe ich denn jetzt verbrochen? Und er wartete nur auf die Zeit, wo er am Ende der Predigt die Hände der Geschwister nochmal schütteln darf und nochmal in die Augen schauen durfte. Und der Moment kam und er fragte die Schwester, die gesamte Predigt, liebe Schwester, hast du mich so verdutzt angeschaut? Was war denn los? War es das Thema? War es irgendwas? Und die Schwester sagte, lieber Bruder, deine Krawatte war zu kurz angebunden. Ich konnte mich nicht konzentrieren auf die Predigt. Ich konnte mich leider nicht konzentrieren auf die Predigt. Und ich erzähle diese Geschichte, dass ich hoffe, dass euch nicht das Gleiche passiert, dass ihr aufgrund meines Jackettes oder meines Auftretens euch nicht inhaltlich konzentrieren könnt. Dann würde es mir sehr leid tun, weil ich glaube, da was Wichtiges entgehen würde. Ich tauche jetzt auch schon ein in die Predigt. Ich habe heute auch wieder Großes, was heißt wieder, ich habe heute Großes vor mit euch, ein gesamtes Bibelkapitel in jetzt knapp 25 Minuten durchzugehen. Ich beginne meine Predigt mit einer weiteren Geschichte. Und diese Geschichte war ein Anruf. Ich bekam einen Anruf von meiner Cousine. Und sie befand sich gerade in einer Lebenssituation, wo es ihr nicht gut ging. In einer Lebenssituation, wo sehr viele Dinge nicht funktionierten, nicht hingehauen haben und einfach nicht so gingen, wie sie sich das wünschte. Sie musste gerade eine Trennung durchmachen. Sie suchte einen neuen Job, eine neue Wohnung und nichts passte, weder hinten noch vorne. Und sie rief mich an, um so ihr Leid kundzugeben, so ein bisschen darüber zu reden, das zu reflektieren und erzählte so diese ganze Geschichte und zählte die Dinge auf und man merkte die Schwere des Gesprächs. Und dann fragte sie mich am Ende eine Frage, die wir uns, glaube ich, fast alle schon gestellt haben in so einer Zeit: Bin ich verflucht? All diese Dinge, die mir passieren, die Häufigkeit, die Intensität, liegt da ein Fluch oder liegt da irgendwas auf mir drauf, dass all diese Dinge geschehen? Und ihr müsst wissen, meine Cousine hat auch ein hartes Leben durchgemacht. Sie konnte nicht ganz von ihrer Mutter erzogen werden. Ihr Vater war nie für sie da. Sie war auch teilweise in Heimen und hatte es nicht immer leicht. Und jetzt wieder so ein Höhepunkt, wo sie diese Frage stellte: Bin ich verflucht? Ihr müsst auch wissen, sie kannte auch so diesen afrikanischen Teil der Familie, wo es auch üblich war, dass Flüche und solche Dinge auch ganz gewöhnlich waren. Dass solche auch ausgesprochen wurden und dass die auch im Volksmunde waren, sage ich jetzt mal. Und stellte diese Frage. Und es gibt da einen Bibeltext oder ein Gebot sogar, wo man das denken könnte. Und ich lade euch ein, mit dem ersten Text mit mir aufzuschlagen im Alten Testament, in 2. Mose Kapitel 20. Wir gehen zu den 10 Geboten, die Mose dem Volk Israel gibt. Und wir finden dort ein Indiz, warum man dies denken könnte. In 2. Mose Kapitel 20, 2. Mose Kapitel 20, Vers 5. Und ich steige einfach mitten in den Text ein. Und da heißt es in 2. Mose Kapitel 20, Vers 5: Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Wenn man das jetzt so oberflächlich liest, könnte man denken, Gott vergisst nicht so leicht. Gott wird das schon an mir heimsuchen, was ich getan habe. Sogar an das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Und mit diesem Gedanken war sie natürlich nicht alleine, dass Gott ja vielleicht für die Sünde von meinen Vorfahren, von meinen Eltern, was gegen mich haben könnte. Meine Einstiegsfrage ist: Wer sündigte? Ich lade euch jetzt ein, mit mir in das Neue Testament zu schlagen und das Kapitel anzuschauen, was ich gerne mit euch durchgehen möchte, in 23 Minuten. Und das ist Johannes Kapitel 9. Johannes Kapitel 9. Schlagt mit mir Johannes Kapitel 9 auf. Das Szenario oder das Setting dieser Geschichte ist so, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und gleich am Anfang sehen wir die Begebenheit, dass die Jünger Jesus was fragen. Ich lese ab Vers 1. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war. Sah einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Bis hierher. Was finden wir vor für hier eine Situation? Wir finden die Situation her, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Sie streifen durch das Land, sie streifen durch die Städte und versuchen, Menschen zu erreichen. Nun sehen sie diesen blinden Mann. Interessant ist, dass die Bibel sagt, dass Jesus ihn sah, aber die Jünger darauf reagierten. Das heißt für mich, dass sie selbst seine Blicke folgten. Nicht nur seine Worte, nicht nur seine Taten, sondern selbst die Blicke Jesus folgten seine Jünger. Nun sehen sie diesen Blindgeborenen und stellen diese fundamentale Frage: hier formuliert, wo kommt die Sünde her? Ich gehe einen Schritt weiter und sage, wo kommt das Leid her? Wo kommt die Krankheit her? Wo kommt Corona her? Wo kommt diese Behinderung her? Wo kommt diese Schwäche her? Herr Jesus, hilf uns in einer fundamentalen Frage, die auch meine Cousine stellt, warum ist es so, wie es ist? Und dann natürlich auch diese ganz logische Schlussfolgerung, die Schuld muss auf jemanden lasten. Hat er das verursacht oder seine Eltern? Die tiefe theologische Frage bzw. philosophische Frage hinter diesem Text ist, wo kommt das Leid her? Wer trägt die Schuld? Und auf diese Reise, Geschwister, möchte ich, wenn ihr euch bereit seid, darauf einzulassen, mit euch heute gehen. Wir lesen weiter in Vers 6. Ah, Verzeihung, ich habe noch was vergessen. Wir sehen hier an diesem Punkt, dass das ein Denken ist, wo die Schuld ist, ganz normal war für die Juden zu der Zeit. Im Talmud, eine jüdische Schrift, lesen wir, der, der sündigt, soll sterben. Für uns nachvollziehbar, für uns auch irgendwo korrekt, dass die Sünde sünden sollt. Römer, Kapitel 6, Vers 23, der sünden sollt, ist der Tod. Aber die Frage ist hier, dass wir sehen, dass hier was verursacht wurde, was dieser Mann selber irgendwo nicht vielleicht hätte leisten können, weil es heißt, er wurde damit geboren. Ich glaube, das hilft uns auch zu verstehen, warum das bei Hiobs Freunden genauso war. Bei Hiobs Freunden war auch die Frage, dass seine Freunde ihn fragten, ja, überleg doch mal, du musst doch irgendwas getan haben, dass dir das passiert. Kapitel über Kapitel ist man auf der Suche nach der Ursache der Sünde. Warum verliert er seine Familie? Warum verliert er sein Hab und sein Gut? Du musst doch irgendwas getan haben. Was interessant ist, was ich glaube, was in uns allen drinsteckt, ist dieses Bedürfnis, ist dieses Verlangen nach Gerechtigkeit. Wir sehnen uns alle nach Gerechtigkeit. Die Dinge, die passieren, müssen doch einen Grund haben. Sonst wäre es ja nicht gerechtfertigt, dass das passiert. Und genau vor dieser Frage stehen die Jünger und vielleicht auch wir jetzt als Bibelleser. Und das ist hier die fundamentale Frage, auf wem lastet nun die Schuld? Ich möchte eine Ergänzung machen. Lasst bitte einen Finger in Johannes und mit dem anderen Finger gehen wir zu Hesekiel. Wir gehen zu Hesekiel im Alten Testament. Einer der großen Propheten, Hesekiel Kapitel 18. Hesekiel Kapitel 18. Und dort finden wir was ganz Interessantes und ganz Wichtiges als Ergänzung bzw. als Differenzierung dieses Textes. In Hesekiel Kapitel 18 schauen wir uns auch zwei Verse an. Dort einmal Hesekiel Kapitel 18 Vers 4. So, ich habe kein Blättern mehr gehört. Hesekiel Kapitel 18 Vers 4. Siehe, alle Seelen gehören mir. Hier spricht Gott. Alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Das heißt, jeder ist für sich verantwortlich. Wir werden weder verurteilt in Gruppen, noch gerettet in Gruppen. Wir werden nicht als Adventisten gerettet, sondern entweder als Franklin oder wer auch immer. Wir werden auch nicht verdammt als Gruppen. Jeder ist für sich verantwortlich. Wenn wir eine Seite bei mir weitergehen, in Vers 18, Verzeihung, sehen wir das nochmal bekräftigt, in Vers 18. Da heißt es, sein Vater aber, der die Gewalttat verübte, seinen Brüdern beraubt und getan hat, was nicht gut ist unter seinem Volk, siehe, der soll wegen seiner Missetat sterben. Ich glaube, das erweitert unser Verständnis von dem Thema, in dem wir uns gerade bewegen. Die Spannung ist noch nicht gelöst, aber sie wird immer stärker aufgebaut. Jetzt ist es interessant, wenn wir zurück zu Johannes gehen. Ich hoffe, ihr hättet euren Finger noch drin. Wir gehen jetzt wieder zurück zu Johannes. Und da finden wir auch was ganz Spannendes im Urtext, wie dieser Text formuliert ist. Es heißt, ja, Jesus antwortet. Ist ja oft eine Antwort, die wir auch für uns nehmen. Was antwortest du, Herr Jesus, auf diese Frage, wo das Leid herkommt? Und Jesus sagt, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Ja, wo ist denn die Schuld? Warum passiert ihm denn das? Das interessante Wort, beziehungsweise das interessante Konstruktion dieses Satzes, den wir in Vers 3 finden, ohne euch das jetzt in tiefer Details zu erklären. Wenn wir jetzt gewisse griechische Formulierungen und Satzbildungen uns anschauen, müssten wir diesen Satz eigentlich umformulieren. Wir müssten ihn präzise ausdrücken. Und wenn wir das tun, wenn wir diese gewissen griechischen Sprachregeln einhalten, dann müssten wir den Satz so umformulieren, dass es heißt, weder hat dieser Mann gesündigt, noch seine Eltern. Und jetzt kommt's, hört aufmerksam zu. Aber, wir sind in Vers 3, aber als ein Ergebnis, als eine Folge seines Leides werden die Werke Gottes an ihm offenbar. Als Ergebnis. Was interessant, Jesus macht hier was ganz Interessantes. Er sagt nicht, woher es kommt. Er gibt keine Begründung für sein Leid, sondern er schaut weder auf die Vergangenheit, sondern er schaut auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Was kann aus diesem Leid kommen? Was kann mit diesem Leid geschehen? Ob es dein persönliches ist, ob es jetzt was Globales ist wie Corona, wie Krebs, wie irgendwelche anderen Krankheiten oder Behinderungen. Jesus setzt den Fokus auf das Danach und nicht auf den Ursprung. Es ist interessant, dass Jesus ganz bewusst hier diese Frage nicht beantwortet, und ich würde fast auch noch weitergehen und sagen, auf der persönlichen Ebene, wenn uns Glück geschieht, und ich formuliere jetzt vorsichtig, weil ich wurde hier schon oft falsch verstanden, wenn uns Unglück passiert, dann heißt es nicht immer, dass es eine Konsequenz unseres Handelns ist, dass wir es auf uns geladen haben, dass wir der Verursacher sind unseres eigenen Leides. Nicht immer. Und das sehe ich auch hier als Ergebnis. Unser Leiden, unsere Probleme, die Folgen der Sünde, die wir erleben, sind für Gott eine Möglichkeit, sich zu offenbaren und sich zu zeigen. Und ich weiß, wir haben alle mit diesem Thema zu ringen, in einem gewissen Maße. Wir alle haben mit diesem Thema unsere eigene Geschichte. Ich möchte da auch niemanden zu nahe und zu persönlich treten, aber ich möchte einen Text mit euch zusammen auslegen und verstehen, der, ich denke, uns alle betrifft. Ich möchte daraus folgern, dass die Frage ist nicht, warum oder woher das Leid kommt, sondern, das zu der ersten Hälfte meiner Predigt, sondern was Jesus daraus machen kann. Was kann Jesus daraus machen? In Vers 6, ich lese mit euch weiter, heißt es, als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei. Ja, Jesus spie auf die Erde und machte einen Brei. Mit dem Speichel und strich diesen Brei auf die Augen des Blinden. Ich glaube, wenn wir heutzutage so einer Szene vorbeilaufen würden, würden wir sagen, aber Jesus hat das tatsächlich gemacht. Und er sprach zu ihm, gehe hin, wasche dich im Teich Schiloah, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun, die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten, er ist's, Andere aber sagten, er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte, ich bin's. Da sprachen sie zu ihm, wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Schiloh und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Das ist interessant. Jesus schickt den Blinden zum Teich Schiloh. Und immer wenn ich an die Heilungswunder denke, dann denke ich an die Fragen zurück aus dem Hauskreis. Warum heilt Jesus so? Er hätte doch ganz anders heilen dürfen oder können. Wir wissen, dass er durch den Saum seines Gewandes heilte, dass er durch Glauben heilte. Warum macht er jetzt hier diese Zähne, spuckt auf den Boden und nimmt Erde und streicht sie auf das Gesicht des Blinden, schickt ihn dann noch zum Teich Schiloh? Ich glaube, dahinter ist sehr, sehr viel verborgen. Und die Zeit ist mein größter Feind. Erstens glaube ich, dass er prüft den Glauben und den Gehorsam. Glaubst du mir, wenn ich dich zum Teich Schiloh sende, dass dir das helfen wird? Gehorchst du mir, wenn ich dir was sage, was gut für dich ist, was jetzt in diesem Augenblick vielleicht gar nicht logisch ist, vielleicht gar nicht sinnvoll ist, vielleicht gar nicht passt? Glaubst du mir? Gehorchst du mir? Was interessant ist, meine Schlachterbibel übersetzt schon den Teich Schiloh als der Gesandte. Jesus selbst war doch der von Gott Gesandte. Das heißt, er schickt ihn symbolisch zu sich selbst. Nicht zu einem Wasser. Das Wasser war ein Symbol, war ein Name für der, der er selber ist. Die Heilungskraft kam nicht aus dem Wasser. Obwohl dieses Wasser, den Teich Schiloh, das einzige Quellwasser war für den Tempel damals. Hatte somit auch eine symbolische Wirkung für seine Heiligkeit. Ihr seht, was alles hinter diesen Zeilen so versteckt ist. Jesus wird selbst über 20 Mal als der Gesandte in den Evangelien beschrieben. Bis hierhin heißt unser Blindgeborener einfach Blindgeborener. Er hat keine Namen. Ich möchte ihm einen Namen geben. Ich möchte ihn Rapha nennen. Die Kurzform von Raphael, was der Geheilte bedeutet. Nennen wir unseren Blinden jetzt mal Rapha. Einfach um die Geschichte hier weiterzuführen. Rapha, der blind ist, kann jetzt sehen. Rapha ist gehorsam im Glauben und wird somit geheilt. Was ich auch sehr spannend finde, ist die Reaktion der Nachbarn. Da finde ich die Bibel so schön menschlich, so schön echt. Ist er das? Ist er das nicht? Leute, die diskutieren, Leute, die miteinander austauschen, Leute, die miteinander ringen. Leute, die aber auch Motive in Frage stellen. Ist er es? Ist er es nicht? Und ich kann mir vorstellen, die hatten damals kein Handy, kein WhatsApp, kein Facebook, konnten das jetzt nicht rumschicken. Ey, guck mal, was bei uns in der Straße passiert ist. Blinder geheilt. Die mussten darüber reden. Was passiert hier? Was ist hier los? Und dann kommt das, was als nächstes passiert ist. Durch diesen Streit gehen sie zu ihren Gelehrten. Wir lesen weiter in Vers 13, dass es dort zu den Gelehrten geht. Sie suchen Antworten bei ihren religiösen Führern. Auch theologische Antwort. Sie gehen zu den Pharisäern. Da heißt es, da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Und jetzt kommt das große Problem. Nicht nur die Zeit, aber auch der Inhalt. Und diese haben ein Problem mit dem Wunder. Ein ganz prägnantes Problem mit dem Wunder. Wer die Geschichte kennt, weiß, was das Problem ist. Sabbat. Das kann nicht von Gott sein, wenn das am Sabbat geschieht, ein Heilungswunder. Es kann nicht sein von Gott. Das Problem war eigentlich, dass die Pharisäer eine Zusatzklausel zu den Sabbatgeboten gemacht haben, dass es am Sabbat nicht erlaubt war, Teig zu kneten. Und darauf hielten sie sich auf, dass Jesus durch sein Heilungswunder ein bisschen Erde geknetet hatte, war für sie vom Teufel. Unglaublich, oder? Weil du hier Jesus Teig geknetet hast, bist du nicht von Gott. Es geht hier nur um das Äußerliche. Was interessant ist, dass wir hier ein Verhör sehen, einerseits von den Nachbarn, die den Rapha kannten, und jetzt führen sie ihn zu den Pharisäern. Und sie kommen zu einem zweiten Verhör und wollen wissen, wer dieser Jesus ist, was da passiert ist. Ihr könnt es für euch durchlesen, ich werde nicht jeden einzelnen Vers lesen, ich lade euch dazu ein, vielleicht auch heute Abend, heute Nachmittag, diese Geschichte nochmal für euch zu lesen. Und es geht weiter, dass die Pharisäer sagen, okay, wir kommen hier nicht weiter. Wir kommen hier nicht weiter, ich möchte seine Eltern sehen. Wir möchten das nochmal bestätigt haben von den Eltern, dass das, was hier passiert ist, nicht von Gott ist, dass das irgendein Trick ist, dass das irgendein Scharlatan ist, der versucht vielleicht Geld aus dieser Geschichte zu machen. Und sie laden die Eltern ein und es ist interessant, wie die Eltern reagieren. Ich lese ab Vers 19. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Faktencheck. Wieso ist er denn jetzt sehend? Seine Eltern antworteten ihm und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er aber jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug. Fragt ihn selbst. Er soll selbst für sich reden. Wir lesen weiter, dass sie das antworteten, weil sie Angst hatten, was Falsches zu sagen. Sie wussten es auch nicht und sie versuchen hier die Verantwortung wieder zurück auf den Blinden zu schieben. Sie haben auch Angst, ihre Rechte am Tempel zu verlieren, ihren Zugang zur Gemeinde. Wenn ihr jetzt die falsche Sache sagt, durften sie dann nicht mehr anbeten, durften sie dann nicht mehr Opfer bringen und das wollten sie nicht riskieren. Es geht weiter in Vers 24. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, unseren Raphael, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Hier wird von Jesus geredet. Da antwortete jener, und hier geht's ganz besonderes, tiefer Text. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Amen. Beim zweiten Verhör, findet Rapha vielmehr den Mut, zu dem zu stehen, was ihm passiert ist. Er hat die Zeit zum Reflektieren, er hat die Zeit, sich zu positionieren. Und er findet den Mut und die Gewissheit, das zu sagen, was er von Jesus hält und was er mit ihm erlebt hat. Und als Konsequenz wird er verbannt von der Synagoge. Das, wovor sich seine Eltern gefürchtet haben, trifft auf ihn zu. Er steht zu seinem Wort. Er steht zu dem, was passiert ist. Und ich komme jetzt nun zum letzten Teil der Predigt und zur Konklusion. Wenn wir jetzt diese gesamte Predigt, diesen Text anschauen, dann ist es auch irgendwo, diese ganzen Verhöre, die hier passieren, eine Frage und eine Suche nach Jesu Identität. Wir sehen, seine Namen sind überall. Rabbi, Jesus in Vers 10, Prophet in Vers 17, Christus in Vers 22 und am Ende, wo wir jetzt noch gleich kommen werden, einer von Gott. Geschwister, was hier passiert, ist was ganz Besonderes. Der Rapha glaubt nicht nur wegen dem Wunder. Ich bin geheilt, Jesus. Nein. Er muss sich immer wieder positionieren. Er muss sich immer wieder reflektieren. Er wird immer wieder herausgefordert von Nachbarn, Freunden, Geschwistern, Eltern. Was ist passiert? Was ist an dir passiert? Und er bekennt sich zu Jesus. Er muss sich entscheiden, zu was er steht. Rapha wird geheilt, er wird ausgefragt und er wird sogar verfolgt. Aber er entscheidet sich, an Jesus zu glauben. Er wird zu seinem Jünger. Aber die Geschichte ist hier noch nicht ganz vorbei. Wir haben auf der ganz anderen Seite noch die Pharisäer. Das Kapitel ist hier noch nicht ganz zu Ende. Und ich lese es jetzt mit diesen Worten zu Ende. Beginnend
in Vers 39. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber: Wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Liebe Geschwister, wenn du jetzt diese Geschichte hörst, mit wem kannst du dich am besten identifizieren? Bist du vielleicht ein Nachbar, der es nicht glauben kann, der skeptisch ist, der verstehen will, der auf der Suche nach Antworten ist? Bist du vielleicht der Blinde, der in Dunkelheit lebt, der für seine Krankheit bekannt ist? Oder bist du vielleicht Rafa, der geheilt ist, der eine neue Person durch Jesus geworden ist, der bekannt geworden ist durch das, was Jesus an ihm vollbracht hat? Oder bist du vielleicht ein Pharisäer, dem Jesus nicht passt, der seinen eigenen Vorstellungen angegriffen sieht durch das, was Jesus tut und wofür er steht, und der nicht bereit ist zur Einsicht? Die Frage ist: Glaube ich dem Wunder? Liebe Geschwister, ich möchte euch aufrufen, egal wer du bist, egal mit wem du dich in dieser Geschichte identifizieren kannst, egal wo du gerade stehst, du bist eingeladen zu glauben. Du bist eingeladen zu glauben. Die Geschichte liefert alles, was wir benötigen, um an Jesus zu glauben. Seine Titel, seine Aufgabe und ganz besonders, dass er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Ein Mann schreibt: Das Licht ist in die Welt gekommen, aber viele lieben die Dunkelheit, weil sie ihn in ihrem Stolz nicht loslassen wollen. Geschwister, heute gibt es noch physische und seelische und unheilbare Krankheiten. Wo gehst du mit deinem Leid, mit deinem Schmerz hin? Wir tragen alle Masken, weil es zurzeit eine Krankheit gibt, die nicht heilbar ist. Wie gehen wir damit um? Wo gehen wir damit hin? Wo suchen wir Heilung? Liebe Geschwister, egal welches Problem oder Krankheit du hast, ich möchte euch Folgendes sagen: Lasst euch nicht von eurem Leid definieren. Lasst euch nicht von eurem Leid definieren, sondern von Jesus Christus und von seiner Heilung. Amen.